Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. In den ersten Podcast-Folgen ist der Begriff immer mal wieder aufgetaucht. Heute widmen wir der Adhärenz eine gesamte Folge. Was ist Adhärenz überhaupt und warum ist sie für Menschen mit Mukoviszidose so wichtig? Über diese Fragen unterhalten wir uns heute mit Dr. Olaf Schnabel. Er ist Arzt in der Fachklinik Satteldüne für Kinder und Jugendliche auf Amrum. Die Klinik bietet spezielle Reha-Maßnahmen für Menschen mit Mukoviszidose an und Dr. Schnabel ist zudem Mitglied im Beirat für Therapieförderung und Qualität des Bundesverbandes. Hallo Dr. Schnabel, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und dass dieses Thema so einen großen Raum jetzt mal haben kann, was aus meiner Sicht ganz fundamental wichtig in der Behandlung von chronisch erkrankten Menschen ist.
Dann starten wir am besten erstmal mit einer Erklärung. Was ist Adhärenz eigentlich genau? Es gibt ja auch den Begriff Compliance. Was ist der Unterschied und wie können diese Begriffe voneinander abgegrenzt werden?
Ja, ich würde jetzt erstmal damit beginnen zu sagen, was das Gemeinsame ist. Beides beschreibt die Therapietreue, wie eng sich ein Patient oder eine Patientin an den Therapieplan, den Behandlungsplan hält. Der entscheidende Unterschied ist jetzt, dass bei der Compliance praktisch ein ärztlicherseits vorgegebenes Programm oder ein Therapieplan abläuft. Bei der Adhärenz geht dem Ganzen ein ganz entscheidender Schritt voraus, nämlich dass sich die betroffene Person oder die Eltern der betroffenen Person zusammen mit dem Arzt, der Ärztin unterhält, sich austauscht über die Therapien und dann gemeinsam ein Therapieplan aufgestellt wird.
Mhm. Welche Haltung ist auf beiden Seiten, also bei den Betroffenen wie auch bei dem Behandlerteam, wichtig, damit Adhärenz gelingen kann?
Aus meiner Sicht ist mit Blick auf die ärztliche Haltung der ganz entscheidende Punkt, dass man mit einem enormen Paket an Empathie den Patientinnen und Patienten begegnet, dass man sie äußerst ernst nimmt mit all den Schwierigkeiten und Problemen, die sie beschreiben in der Umsetzung der Therapie und dass man ihnen so weit wie es geht auf Augenhöhe begegnet, ihnen zuhört und Raum bietet für ihre Themen und nicht nur mit den eigenen Themen immer nur voranprischt. Aus Patientensicht ist es ganz wichtig, dass sie eine ganz offene und ehrliche Haltung dem gesamten Behandlungsteam gegenüber haben, dass sie auf den Tisch legen, welche Schwierigkeiten sie haben und wir frei miteinander sprechen können, welche Therapien in letzter Zeit eben gut funktioniert haben, nicht gut funktioniert haben. Und nebenbei muss man jetzt ja noch erwähnen, da ich ja sehr aus kinderärztlicher Sicht denke und spreche, dass neben den Betroffenen und dem Behandlungsteam ja auch noch die Eltern mit dabei sind, die insbesondere bis die Kinder 10, 12 Jahre alt sind, ja ganz wesentlich mitentscheidende Personen sind, wenn es um die Therapieplangestaltung geht.
Für viele klingt der Begriff Adhärenz ziemlich abstrakt. Lassen Sie uns das doch mal zusammen runterbrechen. Welche Auswirkungen kann Adhärenz konkret auf den gesamten Gesundheitszustand haben und welche Rolle spielt die eigene Verantwortung dabei? Und dass sich die Betroffenen bewusst werden, was sie selbst mit ihrem Verhalten bewirken können?
Ja, angenommen, man hat sich jetzt auf einen Therapieplan geeinigt, verschiedene Säulen mit etabliert, worauf zu achten ist, um eine gute Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung erreichen zu können, dann wäre jetzt die Folge der Nichtbefolgung dieser Behandlung, also eine Inadhärenz, dass ich meiner Gesundheit ein Risiko aussetze und vielleicht einen problematischeren Krankheitsverlauf in Kauf nehme dadurch. Bei dem zweiten Teil Ihrer Frage, bei dem Sie das Thema Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit ansprechen, geht mir ein Behandlungskonzept, das wir hier in der Klinik verfolgen, durch den Kopf. Das ist die sogenannte Salutogenese, ein Konzept, bei dem man den betroffenen Personen helfen möchte, eine hohe Therapieadhärenz zu erreichen und eine starke Gesundheitsförderung mit Nachhaltigkeit zu verschaffen. Beim Thema Sinnhaftigkeit geht es eben darum, dass der Patient versteht, warum welche Therapie notwendig ist, welche Ziele er damit erreichen kann. Bei der Verstehbarkeit geht es darum, dass er weiß, wie diese Therapie umgesetzt wird, dass er zum Beispiel genau seine Inhalationstechnik beherrscht. Und beim Thema Handhabbarkeit geht es darum, dass in dem vollen Alltag der Menschen all das, was wir von ihnen wünschen, ja fast fordern, auch irgendwie umsetzbar ist. Wichtig ist, dass der Patient im Sinne der Selbstwirksamkeit auch spürt, wenn ich dies oder das mache, dann habe ich weniger Schmerzen oder habe ich weniger Husten oder fühle mich körperlich belastbarer.
Adhärenz ist also für den gesamten Umgang mit der Erkrankung wichtig. Können Sie uns ein paar Beispiele aus Ihrem Behandlungsalltag nennen, damit das Ganze so ein bisschen konkreter wird?
Aus rein ärztlicher Sicht ist, was Medikation angeht, ein praktisches Beispiel sicher die Einnahme der Bauchspeicheldrüsenenzyme zu den Mahlzeiten oder zu den Zwischenmahlzeiten, was vielleicht im familiären Setting noch relativ einfach funktionieren mag. Aber dann, wenn es Richtung Kindergarten oder gerade Schule, Schulhof, Pausenbrot geht oder Übernachtungen bei Freundinnen und Freunden geht, dann ist es einem vielleicht doch peinlich, die Medikamente zu nehmen, vor den anderen auszupacken. Weiteres Beispiel mit Blick auf Medikamente ist bestimmt die Inhalationstherapie. Viele werden verstehen, dass sie sinnvoll ist, dass sie den Schleim besser löst, aber sie dauert unendlich lange. Und das wird für die Patienten ein großer Hinderungsgrund sein, sie 2 oder 3 Mal täglich ganz adäquat bis zu Ende durchzuführen und fühlen sich durch sie im Alltag eben sehr eingeschränkt. Die Familien, die Patientinnen und Patienten wissen zudem sehr genau, was gesunde Ernährung eigentlich beinhaltet. Das wird grafisch schön mit Ernährungspyramide, Ernährungswürfel, alles dargestellt, erklärt. Aber dann ist so dieses breite Sortiment an Süßigkeiten, an Fastfood, das zudem auch noch unfassbar preiswert ist, eine große Verführung, sodass man sich dann vielleicht doch nicht mehr so ganz an die Empfehlungen hält, die man selber auch kennt und verstanden hat. Bei uns in der Reha-Maßnahmen bekommen die Patienten 3-4 Mal in der Woche Therapiesport, haben 3-4 Mal in der Woche Physiotherapie einzeln und mehrmals Gruppenphysiotherapie. Da sind alle mit großer Motivation dabei. Wenn es dann aber darum geht, diesen Sport und die Physiotherapie in den Alltag zu integrieren, täglich sekretmobilisierende Übungen zu Hause zu machen, autogene Drainage im Wohnzimmer durchzuführen, dann ist der innere Schweinehund meistens doch ein sehr, sehr großer, was die Therapieadhärenz bestimmt auch wieder einschränken wird.
Wir haben jetzt ja Beispiele aus verschiedenen Bereichen besprochen. Lassen Sie uns doch noch mal näher auf die äußeren Einflüsse eingehen, die die Adhärenz positiv oder negativ beeinflussen können. Welche sind das und wie können sie wirken?
Eine wichtige Grundlage zum Gelingen einer guten Therapie, einer Therapieadhärenz, ist, dass die betroffene Person und auch die Familie ein starkes, vertrauensvolles Verhältnis zum Behandlungsteam, zu den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen hat. So ist es also wichtig, dass man feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Ambulanzen und in den Praxen hat, dass die Termine, die miteinander vereinbart werden, zuverlässig ablaufen, stringent ablaufen, gut organisiert ablaufen. Wichtig zum Gelingen ist zudem, dass die Eltern des Kindes auch mit einer starken Überzeugung das Kind begleiten und hinter diesen Therapieentscheidungen, die man miteinander getroffen hatte, stehen und das Kind positiv bestärken in der Umsetzung. Zu bedenken ist auch, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen auch Komorbiditäten, also weitere Erkrankungen haben können, die sie vielleicht von der Durchführung im Alltag abhalten können. Das können psychische Erkrankungen sein, Bedrückung, Depression, das können orthopädische Erkrankungen sein mit Schmerzen, schlechter Beweglichkeit, sodass Sport und Physiotherapie vielleicht nicht so gut umgesetzt werden kann. Und nicht zu vergessen ist bestimmt auch der hohe finanzielle Aufwand, den Familien mit Kindern von chronischen Erkrankungen haben, dass sie wesentlich mehr Arzttermine, Fahrtkosten haben, Arbeitsausfälle haben, geringere Einnahmen haben, dass dadurch auch nicht in dem Umfang, wie wir es uns vielleicht in der Theorie vorstellen, an Sportvereinen teilgenommen werden kann, Sportkurse, Physiotherapiekurse darüber hinaus besucht werden können.
Gut zu wissen.
Es ist nicht immer einfach, das ganze Leben eine aufwendige Therapie machen zu müssen. Um hier zu unterstützen, bietet der Bundesverband Mukoviszidose e.V. das Projekt MukoFit an. Hierbei werden Betroffene und Angehörige begleitet, die sich in gesundheitlich und psychosozial herausfordernden Situationen befinden. Die Teilnahme am Programm ist über die jeweilige CF-Ambulanz möglich. Weitere Infos auf unserer Website verlinken wir in den Shownotes. Dr. Schnabel, haben Sie ein paar praktische Tipps für Betroffene, wie sie gut und eigenverantwortlich mit ihrer Erkrankung umgehen können und dass auch das Wohlbefinden nicht zu kurz kommt?
An erster Stelle würde ich den Betroffenen empfehlen, sich über die eigenen Wünsche und Ziele im Klaren zu werden. Habe ich alles bisher erreicht, was ich erreichen wollte? Oder was sind meine Ziele, die ich bisher noch nicht erreichen konnte? Wofür mache ich eigentlich die Therapie? Was sind meine Ziele in der kürzeren und näheren Zukunft? Und mit diesen Zielen sollte der Patient oder die Patientin dann auch das Behandlungsteam konfrontieren oder positiver gesagt mit einbinden und miteinander überlegen, was könntet ihr mir vielleicht noch anbieten, damit ich diese Ziele erreichen kann. Sie hatten eben die Angebote vom Mukoviszidose e.V. angesprochen. Und ich würde sagen, dass so ein Behandlungsteam bestehend aus Pflegekräften, Physiotherapeuten, Sporttherapeutinnen, Ernährungstherapie, Psychologie, psychosoziale Berufsgruppen und eben auch der ärztliche Anteil ein riesen Repertoire an Behandlungsideen und Lösungsvorschlägen hat, sodass für jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten individuelle, auf sie zugeschnittene Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können. Hier ist bestimmt diese Selbstwirksamkeit dann auch wieder was ganz Entscheidendes, dass die Betroffenen merken, wenn ich die oder die Therapie umsetze, dann hat das den oder den Vorteil für mich.
Gibt es eine Situation, die Ihnen rund um das Thema Adhärenz besonders in Erinnerung geblieben ist, an das Sie oft denken müssen?
Ja, wir haben alle 4 Wochen 10, 15 neue CF-Betroffene bei uns im Haus, beginnt mit Säuglingsalter hin zu Erwachsenenalter von 40, 50 Jahren. Und da bleiben eine ganze Menge Erinnerungen hängen. Ich habe zum Beispiel jetzt im Kopf einen 18-Jährigen, der seit einem Jahr in der Berufsausbildung war und eine stetig verschlechternde Lungenfunktion hatte, von anfänglich um die 90% dann hin zu 70%igen FEV1-Werten. Und es hatte dann irgendwann im Lauf der Reha bei ihm Klick gemacht oder er hatte das Vertrauen zu uns gefunden und konnte dann einräumen, dass er in seinem Alltag mit sehr frühem Aufstehen, lange Bahn fahren, hart körperlich arbeiten, spät nach Hause kommen, einfach nicht mehr die Zeit finden für seine Inhalation oder allenfalls noch abends eine kurze Inhalation mit so einem sehr schnellen Verneblergerät hinbekommen konnte. Wir konnten dann mit ihm überlegen, wo in deinem Berufsalltag ist denn hier und da vielleicht doch eine Lücke und was können wir dir anbieten, in dieser Lücke zur Sekretmobilisation tun zu können. Und da haben wir eine ganz andere Inhalation als per Vernebler, sondern eben so eine trockene Pulverinhalation mit einem Zuckerpräparat für ihn gefunden und getestet, womit er dann doch auch zweimal täglich auf seine Inhalationen kam. Oder ein anderer Patient, der mir da im Kopf ist, aber das könnte ich auch auf viele andere Patienten übertragen, ist ein Kind, das war so im Grundschulalter, das immer wieder über seine Bauchschmerzen geklagt hatte und erst hier so richtig den Zusammenhang zwischen seinen Lebensmitteln, seinen Mahlzeiten und seiner Enzymeinnahme machen konnte. Die führen hier bei uns immer so Stuhlprotokolle, das sind DIN A4-Zettel, da tragen sie ein, wie häufig sie am Tag Stuhl hatten, wie der ungefähr aussah, ob der unauffällig war oder breiig oder fettig, außer ob er stark gerochen hatte. Und da fiel ihm dann immer mehr auf bei dieser Visualisierung auch, je besser ich mich an die Therapie halte, je genauer ich die Medikamente einnehme, umso besser ist der Stuhlgang, aber auch umso besser sind die Bauchschmerzen, beziehungsweise umso weniger sind die Bauchschmerzen, sodass er ganz direkt diese schon jetzt zweimal erwähnte Selbstwirksamkeit spüren konnte. Wenn ich mich an die Therapie halte, dann ist die Beschwerde sehr gut in den Griff zu kriegen.
Sehr schöne Beispiele. Sie leben und arbeiten auf der schönen Insel Amrum. Wie war der Weg dahin? Und wie sind Sie überhaupt mit dem Thema Mukoviszidose in Berührung gekommen?
Vor meiner Amrum-Zeit hatte ich mit meiner Familie in Kreuzberg gelebt, auch mit zwei kleinen Söhnen dabei. Und dann war die Verlockung, als es ein Stellenangebot auf Amrum gab, doch sehr groß, mal raus in die Natur zu ziehen, was für mich als Pfadfinder auch ganz interessant war, auch wenn nicht der Plan war, dass es für 14 Jahre, wie es jetzt momentan der Fall ist, sein sollte, sondern nur für 1 bis 2 Jahre. Die Mukoviszidose, die ja hier auf Amrum seit 40 Jahren groß behandelt wird, kam dann eher durch eine personelle Umstrukturierung zu mir, als dann verschiedene ältere Kollegen gegangen waren und ich so der Nächste in der Kette praktisch war, der sich in dieses Gebiet eingearbeitet hatte. Und ich würde mal sagen, wer einmal etwas intensiver mit Mukoviszidose-Betroffenen, deren Familien und der Erkrankung zu tun hatte, der lässt von der Erkrankung nicht mehr so schnell wieder los. Und so ist es mir in den letzten 5, 6, 7 Jahren eben auch gegangen.
Herzlichen Dank, Dr. Olaf Schnabel, Arzt aus der Fachklinik Satteldüne auf der Insel Amrum.
Vielen Dank für die Möglichkeit, sich heute über dieses Thema auszutauschen. Ich wünsche allen CF-Behandelnden, allen CF-Teams ein gutes Gelingen und die Stärke, den Familien und den Betroffenen mal wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, mit viel Empathie und motivierender Gesprächsführung eine gute begleitende Person zu sein. Und danke für das Gespräch.
Das war Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.